Ja, ein herzlich willkommen zum Thema Out of the Box. Diejenigen, die schon länger mit dabei sind, die wissen, worum es hier in diesem Talk sozusagen geht. Wir schauen immer gerne über den Tellerrand. Wir schauen über den Tellerrand, um zu gucken, was können wir lernen von anderen Kulturen, anderen Menschen und alles unter dem Dach oder unter dem Fokus mentale Stärke, was hier sozusagen in meinem Business mein Baby ist. Und heute habe ich einen ganz, ganz besonderen Gast mit dabei. Und zwar, wir zoomen uns heute sozusagen nach Indien. Und ein herzlich willkommen daher, Abhijita.
Dankeschön, Ute.
Ja, ich finde es wunderbar, dass du heute mit dabei bist. Wir haben uns kennengelernt damals in San Francisco, als ich meinen Sohn dort besucht habe in Mountain View. Und ihr beide seid Arbeitskollegen beim Thema Google. Und Google legt natürlich für mich das Thema Mindfulness auch ganz, ganz stark. Aber was ich da auch mitgebracht habe, noch für dich, in Indien war ich ja noch nicht gewesen, daher gucke ich immer, was passt dennoch. Das ist das so als ganz kleine Begrüßung. Und der hier, der steht für mich für das Thema Mindfulness, der steht für das Thema mentale Stärke, für das Thema auch Yoga. Weil für mich ist so Indien immer so ja, der Inbegriff oder die Mutter sozusagen von diesen ganzen Themen. Lege ich da richtig?
Sehr richtig. Also Indien für mich ist in zweierlei Art und Weise ist verbunden mit Mindfulness. Einmal allein wegen den ganzen Disziplinen, die aus Indien kommen. Das wäre Yoga, Meditation, aber auch Ayurveda, was eine Heilkraft medizinische Art ist. Und andererseits aber auch in der Historie von Indien. Also in Indien waren 200 Jahre lang die Briten gewesen bis 1947. Und die ganze Bewegung in den 40er Jahren, 30er Jahren, die kam aus mentaler Stärke. Der Leader damals war Mahatma Gandhi und er hat das ganze Volk dazu praktisch überzeugt, dass wir mit mentaler Stärke aus dieser Situation rauskommen und uns anstatt mit Gewalt zu wehren, mit mentaler Stärke uns wehren müssen. Und er hat auch damals diese Movement von praktisch, wenn jemand dich auf der linken Backe haut, dann stell ihm auch die rechte Backe hin. Und das ist einfach diese mentale Stärke gewesen. Wir werden nichts essen, solange ihr unser Land nicht verlässt. Und damit hat er praktisch Psychological Warfare gemacht, anstatt jetzt mit Gewalt irgendwie die Briten aus dem Land zu verabschieden. Und das für mich hat sich dann auch, sehe ich auch in vielen anderen weiteren Generationen jetzt, dass mentale Stärke immer ein Begriff ist und damit auch viel, viel erreicht wird in dem Land. Das ist natürlich alles unterstützt mit Meditation, Yoga, Ayurveda, aber auch andererseits einfach von dem Denken und der Verhaltensweise in den Leuten, die ich dort sehe.
Ja, jetzt weiß ich ja aus den Gesprächen, die wir damals dort in Mountain View geführt haben, dass sogar auch die Kinder in Indien schon mit dem Thema Mindfulness und mit dem Thema mentale Stärke groß werden. Ist das richtig? Habe ich das richtig in Erinnerung?
Ja, richtig, das ist Teil vieler Schulen. Dort wird von Anfang an, vom Kindergartenalter aus, Meditation und Yoga in den Schulen gelehrt. Und viele Familien in Indien, die haben auch einen Privatlehrer, der dann jeden Morgen nach Hause kommt und Yogakurse mit der Familie macht. Das ist also recht gang und gäbe dort.
Also ist es eher dort auch ein Selbstverständnis, wo es bei uns in Deutschland immer noch so ein bisschen manchmal so belächelt wird, gerade wenn jetzt in Managerkreisen da mit dem Thema Yoga oder Mindfulness anfangen?
Ja, das ist in Indien, ist das ein, wir sagen auch oft, also wenn Inder jetzt hier im Westen sich die Yogakurse und so anschauen mit überall Kerzen und Duft und allen möglichen Schnickschnack, das ist für uns schon ein bisschen Bastardisierung von Yoga. Also das ist nicht mehr so ernst genommen, wie es in Indien ernst genommen wird. Das ist einfach Teil der Person, anstatt das jetzt zu einem fashionable Hippie-Thing zu machen. Und ja, das sehen wir ein bisschen anders, auch die Kurse. Also ich habe hier ein paar Kurse besucht, ich habe aber auch in Indien ein paar Yoga-Kurse mit den Leuten gemacht, die zu uns nach Hause kommen. Und die sind schon anders. Also dort geht es eher wirklich um die Verbindung zwischen Seele, Kopf, Denken, Handeln, Körper. Und hier ist es ein bisschen mehr, ja, ich gehe jetzt anstatt eine Stunde ins Gym zu gehen, gehe ich einfach eine Stunde Yoga machen. Das ist wie so ein Workout, wird das gesehen. Also da gibt es ein bisschen einen Unterschied in der Ausführungsweise auch.
Also würdest du sagen, dass es bei uns eher noch so ein bisschen dann, je nachdem, das Thema abhaken gehen, so das haben wir jetzt heute auch wieder gemacht, da stand jetzt Yoga, stand Mindfulness, stand mentale Stärke, müssen wir ein bisschen trainieren, machen wir einen Haken dran. Und in Indien wird es eher wirklich gelebt im Ganzen, also praktisch fast einen ganzen Tag?
Ja, also in der modernen Zeit ist es natürlich etwas schwieriger. Ich sehe jetzt auch oft Leute, die stehen, was weiß ich, morgens auf, eine Stunde früher und machen Yoga und dann fangen sie mit ihrem regulären Lebenslauf an, aber in Deutschland oder auch in Amerika sehe ich das oft, da höre ich jetzt um 5 Uhr auf zu arbeiten, gehe dann eine Stunde Yoga machen, bin dann danach aber wieder irgendwie am Arbeiten oder Party machen oder sonst irgendwas. Also das wird sehr abgeschnitten stundenweise. In Indien sehe ich das eher, Yoga ist einfach eine Morgendisziplin. Na, man kann es natürlich machen, was man will, aber man fängt wirklich den Tag damit an. Meditation ist auch etwas, das ist auch in der Religion verankert. Also meine Mutter zum Beispiel, die setzt sich jeden Morgen hin und das ist 48 Minuten lang, das ist so ein religiöses Konzept, setzt sie sich hin und denkt wirklich nur an gar nichts im Sinne von Meditation oder sie macht irgendwas, sagt irgendeinen religiösen Text und das ist auch verbunden sehr, sehr eng mit der Philosophie von 48 Minuten wirklich Fokus auf einer Sache.
Und das ist mentale Stärke hoch drei, ne? Weil wir schaffen es ja auch zwei oder drei Minuten, ne? Gerade wenn man auch im Beginn mit diesen ganzen Themen ist, dann ist es so interessant zu sehen, wie schnell unser Geist wirklich unterwegs ist, unser Monkey Mind da oben am Arbeiten ist, ne? Gerade wenn man auch, ja, ich bin ja ebenso im denkenden Beruf wie ich auch, wenn sowieso der Kopf nur gefordert ist, ich meine, genau dann brauchen wir den Ausgleich, aber umso mehr merken wir auch, was da oben wirklich alles so abgeht, ne? Das ist ja schon 48 Minuten, Hut ziehen ohne Ende. Ja.
Vor allem die Morgenstunden, das wird auch oft in historischen Büchern und auch in ganzen Skripten in Indien gesagt, die Morgenstunden sind die besten, wo man sich konzentrieren kann und wo das auch wirklich mehr bringt für den Körper und die Seele.
Absolut. Wir nennen es ja auch manchmal so ein bisschen, vielleicht kennst du das auch, dieses Miracle Morning, ne?
Ja, genau.
Dass wir wirklich da was Besonderes raus machen und dass wir wirklich sagen, okay, das ist uns auch so viel wert, vielleicht genau deswegen auch mal eine halbe Stunde früher aufzustehen. Aber dann wirklich, ich sage es ganz gern so in meinen Vorträgen oder auch im Coaching, wenn ich mit den Menschen in der Richtung arbeite, es geht mir auch ganz viel darum, schon mal das Gefühl gehabt zu haben, ich hatte schon mal meine Zeit für mich. Ne? Ja. Die geht ja oftmals im Tag verloren, weil dann ich stehe auf, wenn irgendwo kleine Kinder sind, da sind die Kinder, dann ist der Partner, Chef, Kollegen, Customer, wer auch immer. Und dann abends, ja, ich wollte doch eigentlich noch was für mich machen, ne?
Also ich setze das auch gerne immer in Verbindung mit der Maske, die im Flugzeug, wenn man Sauerstoffmangel im Flug hat, fällt ja immer so eine Maske runter. Und da sagt man ja auch, man soll immer zuerst seine Maske aufsetzen und dann sich um die Nachbarn kümmern. Und das ist mit Meditation oder auch generell mit Eigenzeit. Ich denke immer, solange ich auf mich nicht aufgepasst habe, auch wenn es nur eine halbe Stunde jeden Morgen ist, kann ich auf andere auch nicht aufpassen.
Das ist ganz, ganz interessant. Da finde ich total spannend, was du gerade sagst, weil das merke ich bei mir in den Seminaren sehr oft, weil wenn ich genau das erkläre, dann heißt es ja, hört sich aber sehr, sehr egoistisch an, ne? Also egoistisch wollen wir gerade gar nicht sein. Und wo ich dann wirklich versuche zu erklären, ja, aber es ist ein gesunder Egoismus, weil wenn es mir gut geht, dann geht es meinem Umfeld auch gut. Weil dann kann ich ja ganz anders für die da sein. Ich kann ganz anders aufnehmen. Ich bin in einfach in dem Thema Mindful Listening und Mindful Conversation. Ich bin ja einfach dann da, und weil ich einfach da oben aufgeräumt bin in der Richtung.
Richtig. Und umso weniger Mitleid hat man dann sozusagen mit sich selbst, weil man hat ja schon auf sich aufgepasst. Ja. Und dann ist das dann nicht, oh, ich muss das jetzt machen, weil das jemand von mir verlangt. Weil dann kommt das alles viel einfacher, weil ich habe dann meine halbe Stunde am Morgen gehabt. Und das ist alles, was ich brauche am Tag für mich. Und dann kann ich mich auf andere Sachen konzentrieren.
Jetzt bist du ja in verschiedenen Ländern sozusagen zu Hause. Ich hätte dich ja auch als Globetrotter nehmen können, aber Indien ist natürlich sozusagen so von der Familie her dein Ursprung. Aber wenn wir einfach jetzt mal Indien gucken, du bist ja in Amerika viel unterwegs, jetzt dann in Deutschland mit deiner Familie. Wo siehst du gerade, wir können ruhig mal sagen, in den drei Ländern die Unterschiede, gerade zum Thema Mindfulness, mentale Stärke?
Also ich finde, je weiter ich in den Westen gehe, desto weniger ist Mindfulness ein Ding. Also ich finde, dass in Deutschland ist es auch schon ausgeprägter als in Amerika. Für mich ist das auch oft damit verbunden, dass in Amerika Konsum einfach so ein, also es ist fast eine Kultur, eine Konsumkultur, und da geht Mindfulness immer aus dem Fenster raus. Ja, dann leidet das einfach darunter, weil die Sachen, für die man sozial belohnt wird, sind ein großes Haus, großes Auto, mehr Klamotten, mehr Schmuck. Das sind alles Sachen, die mit Mindfulness direkt im Kontrast stehen. Also Mindfulness heißt ja, sich auch kontrollieren können oder seine Bedürfnisse einschränken zu können, in einem guten Sinne. Und das passiert halt in den USA leider nicht so, wie ich das jetzt aus Indien kenne oder sogar in Deutschland. Also ich finde, hier sind Leute zufriedener mit dem, was sie haben. In Amerika ist das Ambition ein bisschen immer stärker mit dabei, und das ist dann oft im Kontrast mit Mindfulness.
Das Thema Status ist da einfach noch ein ganz noch mehr nach außen, ne?
Genau. Und vor allem, also ich wohne jetzt in Kalifornien und ich habe auch mal eine Zeit lang in New York gewohnt. Das sind so die zwei Hotspots in den USA, wo es wirklich Status, Status, Status. Ich will mehr verdienen, ich will größeres Haus, meine Kinder müssen auf eine bessere Schule. Das ist schon sehr, sehr eingeprägt in der Kultur dort.
Ja. Jetzt arbeitest du natürlich in Unternehmen, was einfach das Thema Mindfulness ja auch noch mit hat aufleben lassen. Ich durfte auch das Seminar Search Inside Yourself besuchen. Und ich war einfach auch so begeistert davon, weil es gerade auch im Unternehmen Google praktisch sozusagen ja entstanden ist, wo man auf der einen Seite von unserer Sicht her sagen würde, das sind nur junge Leute und junge Leute sowieso tough. Was haben die mit Mindfulness zu tun und nur Tempo, Tempo? Und vor allen Dingen arbeiten die Leute, die auch einen sehr hohen Intellekt haben. Also da, wenn die das sozusagen machen, dann muss ja da was dran sein. Und das war einfach so schön, wirklich so auch eine Vorbildfunktion auch dort zu spüren und das auch gerade in den USA. Ne?
Also ich muss sagen, Google ist auch wirklich eine Ausnahme. Wir haben sehr, sehr viele Programme, wie gesagt, Search Inside Yourself, das ist bei Google entstanden und mittlerweile ist das ein eigenes Institut. Da gibt es auch ein Buch darüber, würde ich höchst sehr, sehr empfehlen. Das ist ein sehr gutes Buch.
Habe ich.
Ja. Ich habe auch einen 3 Tage langen Kurs gemacht. Das ist wirklich hilfreich. Aber wir haben auch Daily Meditation Practices. Wir haben also um 12 Uhr nachmittags, kann sich jeder über so eine Videokonferenz für 15 Minuten einloggen und dann ist irgendjemand global bei Google, macht dann eine Guided Meditation. Da kann man 15 Minuten lang mit wild fremden Kollegen Meditation machen. Oder wir haben Yoga-Kurse. Wir haben über, ich würde sagen, mindestens 10 bis 12 verschiedene Yoga-Kurse jede Woche. Von Iyengar-Yoga, Vinyasa-Yoga, alles Mögliche, Inside, Outside. Also da gibt es wirklich sehr viel Auswahl. Und bei Google wird alles nach Recherche gemacht. Das heißt, es wird nicht einfach irgendwas ausprobiert und dann gucken wir mal, sondern es wurde sehr, sehr viel recherchiert, warum diese Kurse hilfreich sind und warum die in so viel Vielfalt angeboten werden sollten. Weil wir haben Morgenkurse, Nachmittagskurse, Abendskurse, damit auch jeder wirklich eine Chance hat, mitzumachen, wenn man Lust hat. Und die sind immer höchst besetzt. Also die sind 30 Leute ungefähr pro Kurs und die sind immer voll, die Kurse. Das heißt, das muss helfen, weil sonst würde keiner mehr hingehen.
Absolut. Also da finde ich ganz toll, einfach von so einem Unternehmen auch das Vorbild zu sein. Aber wenn wir jetzt einfach nochmal so gerade den Schwenker nochmal nach Indien machen, was verbinde ich mit Indien? Also Indien ist für mich immer wahnsinnig farbenfroh. Und farbenfroh, also ich habe bei mir im Büro auch Farben, ich habe immer gerne Farben, ist für mich so eine Lebendigkeit, direkt auch so eine andere, einen anderen Zustand. Wie erlebst du das? Ist das für dich auch so, dass es direkt man eher, ja, besser drauf ist, wenn man diese ganzen Farben sieht? Oder welche Verbindung hat das?
Ja, also es sind mehrere Sachen. Es sind natürlich diese Farbenvielfalt, auch einfach, wenn man sich anzieht in Indien. Ich würde höchstens empfehlen, Ute, wenn du das nächste Mal nach Indien oder das erste Mal nach Indien gehst, falls du eine Möglichkeit hast, geh auf jeden Fall auf eine indische Hochzeit. Und eine Einladung auf eine indische Hochzeit zu kriegen, ist viel einfacher als auf eine deutsche oder amerikanische Hochzeit. Also man lädt sehr, sehr gerne Leute ein, auch wenn man sie nicht so gut kennt. Das würde ich höchstens empfehlen. Die Farben, die man dort sieht und einfach die Rituals und die Kultur, die mit der Hochzeit zu tun hat, das ist unglaublich schön. Das muss man wirklich mal gesehen haben. Aber es sind auch die Töne, das, was man hört in dem Land. Morgens hört man Glocken und da sind schon die Verkäufer auf den Straßen und die Gerüche vom Markt. Das ist einfach so viel Sinneseinnahmen praktisch. Ich rieche anders, ich höre anders, ich sehe anders, ich schmecke anders. Sogar die Geschmäcker von den Sachen, die man dort isst. Also das erlebe ich sonst nirgendwo auf der Welt. Und diese Vielfalt, das ist einerseits natürlich sehr overwhelming sozusagen. Das ist zu viel. Ja. Aber andererseits hilft es mich auch einfach wohlzufühlen, weil in Indien kommt mentale Stärke auch viel von der Familie. Ja? Ich habe immer Zugriff auf, ich muss nie zu einem Psychologie, ich tut mir leid, mein Deutsch ist nicht so perfekt. Also ich muss nie, wie heißen die, Psychiater?
Psychologe.
Ja. Ich muss nie dorthin gehen, weil es ist immer jemand in der Familie da, auf die ich zurückgreifen kann. Das heißt, man ist immer mit Leuten umgeben. Depression ist natürlich auch etwas, was in Indien vernimmt, jetzt vorkommt, aber trotzdem nicht in dem gleichen
Ausmaß.
Schritttempo wie wir oder im gleichen Ausmaß wie in Deutschland oder in Amerika, weil man ist immer von Leuten umgeben, es ist immer jemand da, der einem zuhören will.
Ja.
Und auch das soziale Netz in Indien ist einfach viel enger wie in anderen Ländern und das hilft der mentalen Stärke auch sehr viel, finde ich.
Und wie sieht es jetzt gerade? Natürlich haben wir ja überall die Covid-19-Zeit. Jetzt im Moment ist es ja wirklich weltweit. Die einen sind dann fast durch, die anderen fangen erst an. Und wie sieht es da jetzt beispielsweise in Indien aus? Hilft auch dort eventuell deren mentale Stärke, die ja intensiver gelebt wird als bei uns, auch mit solch einer Situation klarzukommen?
Also es ist jetzt natürlich sehr schwer in einem Land wie Indien. Erstens ist die Bevölkerung sehr hoch und auch sehr eng in Großstädten zumindest. Das Problem, das ich jetzt in Indien mit Covid am meisten sehe, ist, die Leute, die Geld haben oder Middle Class oder auch viel Geld haben, denen geht es natürlich gut. Die sind zu Hause, die müssen nicht arbeiten, die haben Geld. Aber die Leute, die jetzt angestellt waren in Blue-Collar-Jobs sozusagen, viele von denen haben kein Geld mehr, die haben keine Jobs mehr. Im Moment ist eine riesen Migrationswelle in Indien, weil die Leute, die kommen zu Großstädten aus ihren Dörfern, um zu arbeiten, und jetzt, wenn keine Arbeit mehr da ist, müssen die wieder zurück in ihre Dörfer. Das heißt, die gehen tagelang auf den Straßen, haben nichts zu essen, nichts zu trinken. Also das ist wirklich, wirklich schwer. Und dort mentale Stärke zu sehen, ist unglaublich befriedigend in dem Sinne, weil ich habe jetzt letztens auch nur so eine Story gehört aus Indien. Da ist ein 15-jähriges Mädchen, sie hat mit ihrem Vater zusammengelebt in einer Großstadt in Indien. Der Vater, der hatte einen Unfall gehabt, hat also Verletzungen an Beinen gehabt, konnte nicht mehr zu Fuß gehen. Sie hat ihn auf ihr Fahrrad gesetzt, hinten auf dem Gepäckträger, und ist damit 10 Tage lang ununterbrochen mit dem Fahrrad gefahren, um ihren Vater wieder in ihr eigenes Dorf zurückzubringen. Also diese Stories, die aus dem Land kommen, die überraschen mich manchmal wirklich sehr.
Kann nicht nur die körperliche Stärke gewesen sein, weil die hat man
Nein,
dann
auf
nicht.
keinen Fall. Die hat nie im Leben professionell Fahrrad oder so gefahren. Und als die Story dann ans Licht kam, hat dann die Government von India, hat sie dann irgendwie kontaktiert und hat gemeint, ja, wir würden dich gerne trainieren für unser Land in Olympiaden und so mitzumachen.
Ja, Wahnsinn.
Ja.
Ja, weil das ist natürlich, das sehen wir ja bei uns in den Nachrichten auch, dass die Länder natürlich enorm betroffen sind. Und ja, da sagen wir natürlich schon wiederum gut, dass wir jetzt hier in Deutschland sind, weil da ist, wenn jemand von uns krank werden würde, dann haben wir zumindest mal auch eine Versorgung sicher. Aber dennoch gleichzeitig tut es einem auch enorm leid, einfach das alles zu sehen. Wie geht es dir dann damit, wo du ja sozusagen aus dem Land kommst, sage ich mal von der Familie her, aber in Deutschland oder Amerika, ja, Amerika ist mir auch nicht sicher, aber in Deutschland ist gerade, wie geht es dir so damit dann?
Ja, also mir war es Anfang an, ich war in Amerika gewesen, als Covid ausgebrochen ist. Und ich weiß nicht, ob viele das hier kennen in Deutschland, aber in Amerika hat Google sehr früh damit angefangen, in der Covid-Situation zu helfen. Google gehört zu der Mutterfirma Alphabet, und Alphabet hat eine Firma, die heißt Verily, und die haben mit Healthcare zu tun. Und Verily hat anfangs für, ich würde sagen, ungefähr einen Monat Testcenter aufgestellt, wo man hinfahren konnte mit dem Auto und einen Covid-Test bekommen konnte. Und ich war da Teil dieser Anfangsgruppe. Wir waren 12 Leute. Also seit 22. März war ich jeden Tag, 7 Tage die Woche, von 7 Uhr morgens bis 7 Uhr abends in diesem Warehouse gewesen. Das war einfach so eine große Halle. Und Verily hat uns da hingeschickt und hat gesagt, ja, hier ist eine Halle. Ihr seid 12 Leute, hier ist Budget, und jetzt fangt damit an, irgendwie ein Testcenter hier aufzustellen. Wir hatten keine Vorschriften, kein gar nichts, und haben dann wirklich innerhalb von 3 Tagen unser Testcenter aufgebaut. Und da kamen dann jeden Tag so um die 200 bis 300 Autos. Die sind dann wie in so einem Drive-Thru dort durchgefahren, haben ihre Tests bekommen. Also die ersten 3 Wochen, als ich das gemacht habe, das war so, also ich habe, glaube ich, nie im Leben so etwas gemacht, das mich so befriedigt hat innerlich. Ich liebe meine Arbeit, aber das hier war was ganz Besonderes für mich. Und in der Zeit war es gut, und danach, als wir dann damit aufgehört haben, war ich dann zu Hause und habe dann halt Work from Home angefangen. Und dann habe ich mich auf einmal, habe ich mir Sorgen gemacht um meine Eltern, die in Deutschland sind, und die sind beide über 60 Jahre alt, wohnen alleine halt. Wir sind 3 Geschwister, aber keiner ist von uns zu Hause. Und da habe ich mir auch schon Gedanken gemacht, ja, wie gehen die jetzt einkaufen? Die können nicht nach Indien, die können nicht nach Amerika reisen zurzeit. Ich kann nicht nach Deutschland reisen. Das war schon schwer am Anfang, aber Gott sei Dank ist alles gut gelaufen.
Aber das sind einfach die Themen, die für uns alle sehr herausfordernd sind. Und
Ja.
du weißt ja wahrscheinlich auch noch so vom Erzählen her, ich habe ja auch den ältesten Sohn in Spanien und Spanien war ja auch von Europa mit das schlimmst betroffenste Land.
Richtig.
Und das sind einfach schon so Dinge, weil normalerweise bin ich auch jemand, sage, egal wo die Jungs sind in der Welt, wenn irgendwas wäre, ich bin da. Ne?
Genau.
Ach, nee, ich könnte nicht hin. Und das muss man auch erstmal für sich verarbeiten. Aber ich glaube, auch da hilft einfach, wenn wir in diesem Thema Mentaltraining, Mindfulness drin sind, dass wir wieder eher lernen können, uns dann wieder so zurückzufahren und sagen, okay, da jetzt reinsteigern, bringt uns nichts. Die Angst ist normal. Das ist das Mutterherz, das ist das Tochterherz, was schlägt. Das wäre komisch, wenn es nicht wäre. Aber es ist keinem geholfen, wenn wir da jetzt irgendwie so ja fast ausrasten, weil dann geht es uns nachher schlecht und dann geht es den Kindern oder Eltern schlecht, weil die uns nicht helfen können. Ne?
Ja, also was mir persönlich auch immer sehr hilft, ich denke in solchen Situationen immer an die positiven Sachen im Leben. Ja, ich habe so viel, jetzt auch aus Indien kenne ich auch, ich persönlich war noch nie in der Situation und meine Familie auch nicht, aber ich kenne genug Leute, die in so viel Armut dort gelebt haben oder immer noch leben. Und wenn ich dann in so einer Situation denke, ja, meiner Familie geht es doch noch so gut. Also wir haben ein tolles Leben, ja, wir haben ein Haus, Autos, wir können reisen, wohin wir wollen. Wir haben diese Probleme einfach nicht. Und wenn ich dann denke, es gibt genug Leute auf der Welt, die diese Privilegien nicht haben. Und wenn ich mich damit vergleiche, dann denke ich, ich habe doch gar keine Beschwerden im Leben. Wieso denke ich nicht einfach positiv darüber? Ne? Ja. Und das hilft mir jedes einzelne Mal.
Absolut. Weil das ist das ganz, ganz große Thema Dankbarkeit. Ne? Also wirklich sagen, es ist nicht selbstverständlich, was wir haben. Und wenn wir uns das immer wieder bewusst machen, dann sind schlimme Situationen nicht mehr ganz so schlimm. Oder wir können einen ganz anderen Umgang damit finden. Also das ist auch so, ja, einfach so mein tägliches Gebet sozusagen. Also einfach erstmal danke. Danke für alles, was ist, dass man sich bewegen kann. Und auch wenn man mal krank ist, ich sage, mein Spruch ist immer, schlimmer geht immer. Ne? Ja, man hängt manchmal durch. Um Gottes Willen, dafür sind wir alles Menschen. Ne? Und das darf auch sein, das muss auch sein, weil ansonsten staut sich alles auf und dann werden wir dadurch krank, weil wir einfach gar nichts rauslassen. Ne? Aber dann also, zurückzufinden, das ist einfach das Wichtige. Ne?
Auf jeden Fall. Also manchmal merkt man ja auch gar nicht, wie gut es man hat, bis es vorbei ist. Das kommt ja oft im Leben vor. Gesundheit, Geld, Jugend, alles Mögliche. Und ich versuche mich dann immer daran zu erinnern, was habe ich heute, was ich morgen vielleicht nicht habe? Und wenn ich mich daran festhalte, anstatt an die negativen Sachen, dann geht es mir so schon besser.
Absolut. Ja, es könnte so einfach sein. Aber ich glaube, das ist einfach auch so unsere Botschaft nach außen. Das ist das, als ich mich immer mehr mit diesen Themen befasst habe, so für mich so das Schöne gewesen. Ja, ich kann einiges tun. Ne? Also ich muss nicht warten, bis sich da draußen irgendwas tut, bis jemand nett zu mir ist, bis sich jemand um mich kümmert. Ich kann sehr, sehr viel, auch wenn ich da oben den Schalter so ein bisschen umdrehe, einfach sehr viel auch selbst machen. Gut, der ein oder andere mag es jetzt gerade im Coaching nicht so gerne hören, weil nach dem Motto, dann ist ja der andere nicht mehr schuld. Ne? Ja. Das haben wir ja auch ganz oft. Aber ich finde einfach ganz toll, dass wir selbst oft dafür sorgen können, handlungsfähig zu bleiben oder wieder zu werden. Und das ist für mich Thema mentale Stärke, das ist für mich Thema Mindfulness, das sind so tolle Schlüssel dazu. Und daher gesehen, auch Indien ist für mich, auch wenn ich noch nicht da war, aber immer so im Fokus, da wird uns das vorgelebt. Gerade weil es ein armes Land ist und auch diese Lebensfreude, auch durch die Farben, wie wir eben sagten, durch die Gerüche, einfach rüberkommt. Ne?
Mentale Stärke hat auch ein bisschen, also ich bin selber nicht sehr religiös, aber ich glaube, in Indien hat das auch ein bisschen was mit Religion zu tun, weil jeder glaubt an irgendjemanden in Indien. Ja, wir haben so viele Götter dort und auch sehr viele verschiedene Religionen und es ist auch sehr säkulär. Also wir haben Islam, wir haben Hinduismus, wir haben Jainismus, wir haben Buddhismus, wir haben Christentum, wir haben alles in Indien. Ja. Aber weil jeder an irgendetwas glaubt, ich glaube, die kriegen auch ihre mentale Stärke auch ein bisschen vom Glauben. Ja? Weil immer, wenn etwas Schlechtes passiert im Leben oder was Gutes passiert, dann ist man entweder dankbar an seine Göttlichkeiten oder man sagt einfach, ja, das war sowieso nicht in meinem, ich konnte es sowieso nicht ändern, das hat irgendwas mit Gott zu tun oder mit der höheren Kraft, an der sich sowieso nichts dran ändern kann. Das heißt, man hat so ein bisschen das Laissez-faire schon irgendwie im Glauben drin, aber es gibt dann einem andererseits auch die Stärke zu glauben, wenn ich ein besseres Leben führe oder wenn ich ehrlicher bin oder wenn ich mehr bete oder was auch immer, dann kann es sein, dass mein Leben besser wird. Und ich glaube, daran hängen sich die Leute auch ein bisschen dran und das verschafft dann Stärke.
Und da ist für mich immer ganz wichtig, dass jeder auch für sich so seinen individuellen Weg findet. Da gibt es kein richtig oder falsch. Wenn das, woran ich glaube, mir hilft und keinem anderen schadet, ja, dann sage ich immer, bitte machen, ne? Und dann einfach gucken, wie kann ich das Beste für mich da rausholen. Wenn wir da auf Indien nochmal draufschauen, was würdest du denn sagen, was denken denn die Inder sozusagen von uns Deutschen oder was würden die denn sagen, ja, das können wir schon von denen lernen, das machen die Deutschen ganz gut. Und dann noch gleich umgekehrt, wir haben ja eben schon viel erwähnt, aber was können wir wirklich speziell von Indien lernen?
Also ich glaube, in Indien schwärmt jeder von der deutschen Pünktlichkeit. Das ist ein Riesending. In Indien, wenn man sagt, du bist um 7 Uhr eingeladen, dann überlegt man sich um 8 Uhr erstmal, oh, soll ich hingehen oder nicht? Ja, das ist ja in Deutschland gar nicht so. Und Das ist auch mittlerweile so meine ganze Familie hier, meine Eltern, meine Geschwister, ich, wir sind ja auch sehr deutsch in Sachen Pünktlichkeit, weil wir halt hier aufgewachsen sind und meine Eltern leben schon 45 Jahre hier. Und wenn wir dann nach Indien fliegen und dann kommen wir überall pünktlich an und da ist sonst niemand da. Und dann merkt man auch die Unterschiede, dass Leute wollen pünktlich sein, aber das ist einfach nicht Part der Kultur. Ja? Also das ist Nummer eins. Ich würde sagen, zweitens einfach Ordnung. Ja, alles ist perfekt am Ort, oder auch wenn wir jetzt hier nach Hause, wenn wir Besuch aus Indien haben und meine Mutter bei ihr zu Hause ist, alles perfekt. Ja, denn auf dem Regal steht immer der Bilderrahmen dort und die Vase dort. Und das ist in Indien auch nicht so. Das ist auch ein bisschen so locker. Also Indien ist sehr sauber. Ich würde sagen, die Häuser sind sehr sauber, so da wird zweimal am Tag geputzt und alles. Aber Ordnung ist nicht so unbedingt in der DNA von Indern drin normalerweise. Und das wird dann auch sehr, sehr, das möchte man sich sehr gerne eineignen als Eigenschaft. Andersrum würde ich sagen, ich finde in Deutschland hat mir immer so ein bisschen das Soziale gefehlt. In Indien muss ich wirklich nach links schauen, rechts schauen. Da ist immer jemand da von der Familie oder Freunde. Vor allem, man muss niemanden einladen. Leute kommen einfach vorbei, um mit einem zu plaudern. Das kennt man auch viel aus Italien und Spanien, glaube ich, in südlichen Ländern. Und hier ist es immer ein bisschen sehr formell. Man muss zuerst mal einen Termin verabreden und dann gibt es da Etiketten drumherum. Vielleicht muss ich dann ein Geschenk mitholen. Und das ist in Indien alles sehr locker. Ich glaube, das fehlt mir manchmal ein bisschen. Ja.
Und du hast das eben so schön erwähnt, was mir auch gut gefallen hat, dass in Indien auch viel eher noch mit den 5 Sinnen sozusagen gelebt wird.
Ja.
Das ist etwas, was ich im Coaching immer versuche, mit meinen Klienten rauszuarbeiten, wenn wir über ein neues Ziel sprechen. Wenn man nur mal jetzt gerade auf den Sport nehmen, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte vielleicht mal wirklich einen Marathon machen oder Triathlon, wie auch immer. So dass ich dann sage, so Leute, guckt mal, was könnt ihr sehen? Vielleicht, wie ich über die Finishline laufe. Was könnt ihr hören? Vielleicht hört ihr den Namen, weil er hier steht. Vielleicht die Musik. Was könnt ihr riechen? Und wenn es die Bratwurst ist, die es nachher gibt, ist ja egal, ne? Aber vor allen Dingen, was kann ich fühlen und schmecken? Weil dann einfach eine ganz andere Energie da ist, eine ganz andere Kraft, wo ich immer sage, dann scharre ich mit den Hufen und dann will ich dahin. Und das ist aber immer noch so schwierig bei uns, weil es ist ganz, ganz viel Kopf. Es muss vernünftig sein, es muss Zahlen, Daten, Fakten. Und wenn wir dann so ein bisschen in die Gefühlsebene kommen, dann erst ein bisschen geguckt. Und wenn sich jemand darauf einlässt, dann sagt er schon, ja, genau das war der
Ja.
ausschlaggebende Grund, dass ich los bin. Ne? Und das habe ich
Da
eben bei
gibt
dir
es
schon
so
gehört.
eine Hemmschwelle, die muss man einmal überwinden und dann fühlt sich das alles sehr gut an.
Da würdest du aber sagen, in Indien, die werden damit schon groß.
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, Leute sind dort einfach so interessant. Wie gesagt, weil die so viele Facetten haben. Ja, jeder hat so viele verschiedene Erlebnisse dort und die Geschichten, die man hört, die Leute erzählen, das ist einfach super interessant.
Und super interessant, ich ahnte es schon, ist natürlich hier unser Interview. Wir müssen trotzdem ein kleines bisschen auf die Zeit gucken. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, weil wir haben dich jetzt in Indien, warum dich nicht nochmal aus Kalifornien noch einzoomen lassen, sozusagen. Ich habe einfach noch 2 Fragen so zum Abschluss an dich. Zum einen finde ich immer spannend zu erfahren von meinen Interviewgästen, ob es schon mal ein oder zwei Ereignisse gab, wo du für dich sagst, dass du genau dort deine mentale Stärke eingesetzt hast, sei es beruflich, privat, freizeitmäßig oder wie auch immer. Gibt es da etwas?
Ja, auf jeden Fall. Also für mich war das Jahr 2008 in meinem Leben sehr, sehr ausschlaggebend. Das kennen jetzt auch nicht viele Leute, aber ich habe auch kein Problem, darüber zu reden. Ich war für 4 Jahre verheiratet, 2004 bis 2008. Es war eine sehr, sehr schlechte Heirat oder ein sehr schlechtes Marriage sozusagen. Und 2008 haben wir uns dann geschieden. Und ich war nur in Amerika gewesen zu der Zeit, weil ich mit dieser Person verheiratet war. Ich war ja in Deutschland aufgewachsen und ich bin halt nach der Hochzeit dorthin. Aber zu dem Zeitpunkt, 2008, musste ich mich entscheiden, ja, bleibe ich jetzt dort und mache meinen Job weiter bei Google? Oder warum bin ich überhaupt in diesem Land? Ich war ja wegen ihm hier, gehe ich wieder nach Hause nach Deutschland und mache dort mein Leben weiter. Ich glaube, das war ein sehr, sehr schwieriger Zeitpunkt für mich und musste mich entscheiden. Erstens ist man sowieso sehr gebrochen, wenn eine Ehe zu Ende geht. Ich hatte keine eigenen Freunde sozusagen, weil alle Freunde, die ich dort gemacht hatte, war durch ihn. Das heißt, ich war so in einem Vakuum für 6 Monate und da musste ich mir echt überlegen, was mache ich mit meinem Leben weiter? Bleibe ich jetzt hier und bilde mein neues Leben hier auf, alleine? Oder gehe ich zurück zu meinen Eltern, wo meine Freunde und Familie sind und mache dort mein Leben weiter. Und ich glaube, diese ersten 6 Monate, direkt nachdem es passiert ist, waren ausschlaggebend in mentale Stärke bin. Ich habe viel gelesen, viel darüber nachgedacht, wie verarbeite ich das Ganze. Wenn ich zurückgehe, wie wird mein Leben dann aussehen? Wenn ich hier bleibe, wie wird mein Leben aussehen? Soll ich meinen Job bei Google aufgeben? Oder was mache ich, wenn ich zurück nach Hause gehe? Und ich glaube, diese 6 Monate haben mich so verändert als Mensch. Ich bin viel, viel stärker geworden. Ich wusste nicht, wie man Steuererklärungen schreibt. Ich wusste nicht, wie man, was weiß ich, irgendwelche bürokratischen Sachen erledigt, weil ich musste das nie im Leben machen. Und auf einmal ist alles auf mich gefallen. Ich musste eine neue Wohnung suchen. Ich musste rausfinden, wie ich hier meinen Pass verlängere oder einfach so Sachen, die ich nie im Leben machen musste. Ja? Kleinigkeiten. Und das hat echt geholfen. Also ich würde sagen, das waren die besten 6 Monate meines Lebens indirekt.
Und das ist so passend. Ich meine, du hast es ja gerade schon in der Richtung dann gerade beendet, weil ich sage immer ganz gleich, was uns passiert. Und wenn es noch so schlimm ist, im Nachhinein ist es alles für irgendwas gut. Und wenn es jetzt dafür gut war, diese innere Stärke, die innere Sicherheit zu bekommen. Und ich sage immer, es ist nichts umsonst, es ist alles das Thema Erfahrung. Immer auf Konto Erfahrung buchen, ob jetzt mal gut oder nicht gut. Es bringt uns weiter. Ne? Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Also damals habe ich echt gedacht, mein Leben ist zu Ende, weil das ist alles so Doom and Gloom und alles ist so schlecht zu der Zeit. Aber wenn ich heute zurückblicke, denke ich, das war indirekt das Beste, was mir im Leben hätte passieren können. Weil sonst wäre ich in einer schlechten Ehe gewesen, die hätte mich kaputt gemacht. Ja. Und so bin ich viel stärker als Mensch rausgekommen. Und ich kann jetzt jede Situation, die mir entgegenkommt, kann ich dann begegnen, weil ich diese Stärke schon gebildet habe.
Das ist einfach ein Referenzerlebnis, das sagt, also schlimmer kann es auch nicht mehr viel kommen. Also ich habe das verstanden, dann werde ich mit dem, was da vielleicht kommen wird, auf jeden Fall klar werden. Auf jeden Fall. Ja, dann noch eine Frage. Erstmal Dankeschön für das zu erzählen, für das mit uns zu teilen. Und wir gucken auch mal ganz gerne immer in die Zukunft. Und einfach, vielleicht gibt es ja da irgendetwas für dich, wo du sagst, ein Projekt, ob privat, persönlich, freizeitmäßig, wo du sagst, hey, und genau dafür, da könnte ich meine mentale Stärke gebrauchen. Gibt es da vielleicht etwas?
Ja, also letzten paar Jahre spiele ich mit dem Gedanken ich bin noch zu jung, drüber nachzudenken, wirklich gesagt, aber irgendwann muss man anfangen mit Frührente. Mein Ziel ist es so immer mit 50 oder 55 in Rente zu gehen und irgendwie wieder nach Europa zu ziehen, weil ich finde Europa so schön. Ich komme jedes Jahr zweimal nach Deutschland, meine Eltern zu besuchen. Und jedes Mal bin ich einfach fasziniert von der Landschaft, weil ich auch hier aufgewachsen bin. Ja, das ist einfach zu Hause für mich. Ja. Aber Kalifornien andererseits ist natürlich auch toll. Ich habe mir auch letztes Jahr dort ein Haus gekauft. Also ich bin im Moment am Plan, wie ich jetzt so über die nächsten Jahre mir meine Frührente aneigne, sozusagen.
Also wenn man sieht, an Frührente denkt, das sind dann noch Welten. Ne? Aber es ist ja einfach natürlich toll, hinzuarbeiten, weil man dann einfach sich auch die Zeit lassen kann. Ne?
Genau. Ja, das muss finanziell, aber auch steuerrechtlich und was weiß ich, gesetzlich, das muss noch vieles geregelt werden. Aber je früher ich damit anfange, desto besser.
Ich hätte dann noch so einen kleinen Tipp für dich, weil wir waren gerade letztes Jahr noch vor Corona, haben wir eine Rundreise in China gemacht. Und da habe ich dann erfahren, dass die Frauen dort mit 50 schon in die Rente gehen. Das heißt, da bin ich ja schon lange in Rente, habe ich ganz vergessen. Also da ist es automatisch schon mit 50.
Also ich liebe meine Arbeit bei Google, aber ich finde, es gibt noch so vieles andere im Leben, was ich machen will und dafür brauche ich Zeit.
Absolut. Ja, wir sind am Ende von unserer Zeit angekommen. Sehr, sehr schade, dass die Zeit schon um ist. Ich fand es wunderschön. Also ich weiß, ja, auf jeden Fall Indien.
Ne, steht also wenn du dort hingehst, bitte setz dich nochmal mit mir in Verbindung. Ich habe ganz viele Tipps und Tricks.
Ja, und Hochzeit, ich könnte ja auch so eine eigene dort veranstalten. Warum nicht?
Warum nicht?
Ja, schön. Ja, ich sage dir erstmal ganz, ganz lieben Dank. Wenn du irgendwo noch einen Link hast oder Kontaktdaten, die dir wichtig sind für das ganze Thema, können wir gerne in den Shownotes verlinken. Und ansonsten, ich wünsche dir noch eine gute Zeit. Du bist jetzt, wie gesagt, gerade in Deutschland, auch wenn wir so gedanklich nach Indien gezoomt sind. Ich fand es toll mit dir und vielleicht sehen wir uns ja auch nochmal irgendwann persönlich.
Ja, danke schön, Ute. Hat mir wirklich Spaß gemacht und ich freue mich schon, die anderen Episoden zu sehen. Vielen Dank.
Ganz, ganz lieben Dank und dann einfach mal Tschüss, bis demnächst. Ciao.
Tschüss.